Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die CDU setzt im Wahlkampf auf strengere Regeln in der Ausländer- und Flüchtlingspolitik. Der Parteitag in Essen verabschiedete heute einen Leitantrag, in dem unter anderem eine Verlängerung der Abschiebehaft angestrebt wird. Überraschend rückten die Delegierten auch von einem Kompromiss mit der SPD zur doppelten Staatsbürgerschaft ab. Kanzlerin Merkel distanzierte sich von diesem Beschluss.
Abstimmung per Kartenzeichen. Sie klappt nicht. Das Ergebnis zu eng. Stimmzettel müssen her. Der Streitpunkt, die doppelte Staatsbürgerschaft. Sie gilt seit 2014 für Kinder aus Zuwandererfamilien unter folgenden Voraussetzungen. Wenn sie in Deutschland geboren sind und wenn sie 8 Jahre in Deutschland wohnen oder 6 Schuljahre vorweisen können oder ein deutsches Schul- oder Ausbildungszeugnis haben. Die Junge Union will diese Regelung abschaffen.
Gerade als offene Gesellschaft, die immer davon spricht, dass wir fördern und fordern wollen, dürfen wir auch eine klare Entscheidung, ein klares Bekenntnis zu unserem offenen Land, zu unseren Werten, zu unserer Gesellschaft einfordern.
Ein Aufbegehren gegen die Parteispitze, also auch gegen den Bundesinnenminister. De Maizière verteidigt den ausgehandelten Kompromiss mit der SPD.
Natürlich können wir in der Partei beschließen, das war falsch. Und das lassen wir wieder. Ist ehrlich gesagt nicht so schön, wenn man einen Kompromiss beschlossen hat in der Regierung und sagt April, April.
Doch die Delegierten wollten nicht nur absegnen, was die Parteispitze sich wünscht, Diskussion und Rückendeckung für die Junge Union aus dem Kreis der Konservativen.
Die Frage ist doch, in der wievielten Generation muss ich am Ende in Deutschland geboren sein? In der zweiten, in der dritten oder in der vierten Generation, bevor ich irgendwann wirklich mal Deutscher bin, Teil der Gesellschaft bin und mich auch nur als Deutscher definiere?
Am Ende folgen die Delegierten dem Antrag der Jungen Union. Dennoch, die CDU-Vorsitzende will den Doppelpass nicht zum Wahlkampfthema machen.
Deshalb sage ich ja auch, dass sich an der Rechtslage nichts ändern wird. Volker Kauder hat ja auch darauf hingewiesen, nicht alles, was auf dem Parteitag beschlossen wird, kann auch dann in Regierungshandeln umgesetzt werden.
Merkel will den Konservativen an der Stelle also nicht so weit entgegenkommen wie etwa bei der Asylpolitik.
Es geht nicht nur um einzelne Verschärfungen in der Asylpolitik. Das Signal, das vom Essener Parteitag ausgeht, die CDU besinnt sich insgesamt wieder auf konservative Werte. Das zeigt auch die Abkehr von der doppelten Staatsbürgerschaft. Eine Mehrheit auf dem Parteitag verlangt ein klares Bekenntnis zu Deutschland. Das ist auch eine Emanzipation der Partei gegenüber ihrer Vorsitzenden und ihres Kurses. Angela Merkel wird künftig auf die Befindlichkeiten der CDU stärker eingehen müssen.
Die CSU hat das Parteitagsvotum der CDU zur doppelten Staatsbürgerschaft begrüßt. Generalsekretär Scheuer sprach von einer richtigen Entscheidung. SPD und Grüne reagierten dagegen empört. SPD-Chef Gabriel und Bundesjustizminister Maas erklärten, mit ihrer Partei sei eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft nicht zu machen. Grünen-Chef Özdemir kritisierte, die CDU wolle hier geborene und lebende Deutsch-Türken ausgrenzen.
Die SPD reagiert sofort. Parteichef Gabriel drängt es persönlich vor die Kameras. Erbost weist er den Beschluss zurück. Er sieht darin nur ein Ventil für den Frust in der CDU.
Ich finde es wirklich einen schlimmen Vorgang, dass jetzt quasi symbolhaft die hier geborenen Kinder ausländischer Eltern schlechter behandelt werden, nur weil ein Teil der CDU, ein großer Teil, scheinbar unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik ist.
Für die Grünen driftet die CDU immer weiter nach rechts.
Ich sehe nicht, dass sie dafür einen Partner hat, außer die AfD. Also die Union muss sich schon entscheiden. Mit uns wird sie das sicherlich nicht machen können.
Die Linkspartei kann keinen politischen Kompass mehr erkennen.
Vor einem Jahr Merkels planlose Flüchtlingspolitik, jetzt der Schwenk in die genau entgegengesetzte Richtung. Das zeugt alles nicht von Politikfähigkeit. Und das spricht wirklich sehr dafür, dass diese Partei nicht weiter regieren sollte nach der Bundestagswahl.
Migrantenverbände reagieren schlicht entsetzt.
Das ist nochmal ein Zeichen, dass man denen sagt, du gehörst nicht hierher, auch wenn du hier geboren bist und hier aufgewachsen bist, hier die Schule besucht hast, du gehörst nicht hierher. Über dich bestimmen wir und über dich kannst du nicht selber bestimmen. Es ist einfach eine Schaffung der zwei Klassengesellschaften.
Wie viele Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit es in Deutschland überhaupt gibt, wissen nicht einmal die Meldeämter. Experten gehen von maximal 4 Millionen aus, darunter bis zu 500.000 Deutschtürken. Die allermeisten Doppelstaatler sind allerdings EU-Bürger. Um sie ging es den CDU-Delegierten heute nicht.
Ein Interview mit Kanzlerin Merkel zu den Beschlüssen der CDU finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem bringt das Erste einen ausführlichen Bericht zum Parteitag um 22.45 Uhr direkt nach den Tagesthemen. 6 westliche Staaten haben die Angriffe der syrischen Regierung auf Aleppo scharf verurteilt und eine sofortige Waffenruhe gefordert. Die USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien kritisieren in ihrer gemeinsamen Erklärung auch, dass Russland und der Iran das syrische Regime unterstützen. Die Armee eroberte heute weitere Viertel Ost-Aleppos von den Rebellen zurück, auch die Altstadt.
Immer mehr Menschen können jetzt das Kampfgebiet in Aleppo verlassen. Bisher sind ca. 50.000 Menschen vor den schweren Kämpfen im Osten der Stadt geflohen. In die inzwischen wieder von der syrischen Armee kontrollierten Gebiete wagen sich manche Familien zurück, um zu sehen, was von ihrem Hab und Gut noch übrig ist. Diese Familie wäre früher geflohen, wenn sie gekonnt hätte. Aber die Islamisten, die ihre Straße kontrolliert hatten, hätten sie nicht gehen lassen, erzählen sie. Jeden Abend, so gegen 17 Uhr, durften wir nicht mehr auf die Straße. Die waren sehr streng. Kurz bevor wir fliehen konnten, haben sie noch auf unser Haus geschossen. Für die syrische Armee ist die Kontrolle ganz Aleppos von enormer Bedeutung. Nach eigenen Angaben hat sie viel Gelände im Osten zurückerobert. Heute, nach einigen erfolgreichen Militäroperationen mit unseren Verbündeten, haben wir nun 65-70% unter unserer Kontrolle. Bei den heftigen Bombardierungen ist es nur eine Frage der Zeit, bis Ost-Aleppo komplett fällt. Das sagen selbst Oppositionsaktivisten. Jede Stunde in der Nacht und am Tag hören wir hier im relativ sicheren Westen schweres Artilleriefeuer und heftige Luftschläge auf Ost-Aleppo. Das geht auf Kosten der Zivilbevölkerung. Die syrische Regierung will ganz Aleppo schnell erobern, denn sie ist die wichtigste Wirtschaftsmetropole Syriens, die teilweise noch von Rebellen kontrolliert wird.
Italiens Ministerpräsident Renzi hat am Abend formell seinen Rücktritt eingereicht. Er hatte den Rückzug angekündigt, nachdem die von ihm angestrebte Verfassungsreform in einer Volksabstimmung am Sonntag gescheitert war. Staatspräsident Mattarella hatte Renzi daraufhin gebeten, noch bis zur Verabschiedung des Haushalts 2017 durch den Senat im Amt zu bleiben. Heute Mittag hat die Parlamentskammer den Etat beschlossen. Zum Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten jetzt Einzelheiten von unserem Korrespondenten Richard Schneider live aus Rom.
Ja, die Regierung Renzi ist seit wenigen Minuten Geschichte. Und wie geht's jetzt weiter? Präsident Mattarella hat angekündigt, dass ab morgen 18 Uhr Konsultationen mit den einzelnen Parteien beginnen, wie man dann weiter vorgehen will. Man wird wahrscheinlich eine neue Regierung erstmal einsetzen. Und da werden mehrere Namen gehandelt, wer der neue Ministerpräsident sein könnte. Am wahrscheinlichsten ist der jetzige Finanz- und Wirtschaftsminister Padoan. Denn das wäre auch ein Signal gegenüber der Eurozone und der EU, dass man mit einer gewissen Stabilität weiter rechnen kann, was die italienische Politik betrifft. Wann es aber dann tatsächlich Neuwahlen gibt, das hängt vom Verfassungsgericht am 24. Januar ab. Da wird nämlich das Gericht eine wichtige Entscheidung treffen. Denn die Regierung Renzi hat für das Parlament ein neues Wahlgesetz verabschiedet. Der Senat sollte ja nicht mehr direkt gewählt werden, so die Reform, die geplante, die jetzt nun abgelehnt wurde. Und so gibt es nun 2 Wahlgesetze, eine für den Senat und einen für das Parlament. Und da muss jetzt das Verfassungsgericht entscheiden, was zu tun ist. Und damit gebe ich zurück zu Susanne Daubner nach Hamburg.
Ein schweres Erdbeben hat am frühen Morgen die indonesische Insel Sumatra erschüttert. Nach offiziellen Angaben sind mindestens 97 Menschen ums Leben gekommen, mehrere hundert wurden verletzt. Die Region war vor 12 Jahren von einem verheerenden Beben und einem Tsunami getroffen worden. Damals starben dort etwa 130.000 Menschen. Das Zentrum des heutigen Bebens mit der Stärke 6,4 lag vor der Küste der Provinz Aceh im Norden von Sumatra.
Auf einer Matratze liegend wird ein Schwerverletzter eingeliefert. Die Krankenhäuser von Pidijaya sind überfüllt. Verletzte Menschen werden sogar im Garten und in den Fluren notdürftig versorgt. Auf eine so hohe Zahl von Opfern sind Ärzte und Pfleger nicht vorbereitet. Das ist meine Frau. Und wo sind ihre Kinder? Das weiß ich nicht. Sie waren nicht zu Hause. Sie haben im Schulheim übernachtet. Heute früh vor Sonnenaufgang. Die Erde bebt. Schlaftrunken filmt dieser Mann mit seinem Telefon, wie er sich in Sicherheit bringt. Auch viele andere flüchten sich aus Angst vor fallenden Trümmern unter freiem Himmel. Erdbeben gibt es oft in Indonesien. Das Land liegt am pazifischen Feuerring mit vielen aktiven Vulkanen. Diesmal sprechen die Behörden keine Tsunami-Warnung aus. Vor allem in Pidijaya sind viele Häuser eingestürzt. Erdbebensicher wird in Indonesien selten gebaut. Deswegen verursachen auch leichtere Beben oft schwere Schäden. In den Trümmern suchen die Helfer jetzt nach Toten und Überlebenden. Auch schweres Gerät ist im Einsatz. Vermutlich wird es weitere Opfer geben, weil wir noch Menschen unter den eingestürzten Häusern vermissen. Den ganzen Abend und die Nacht wollen die Helfer in Aceh weitersuchen. Sie hoffen, doch noch Menschenleben zu retten.
In Essen hat der Prozess um einen Sprengstoffanschlag auf ein Gebetshaus der Sikh-Religion begonnen. Den drei angeklagten Jugendlichen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Durch die Explosion eines selbstgebauten Sprengkörpers wurden im Frühjahr drei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Die Teenager sollen aus islamistischen Gründen gehandelt haben. Die zur Tatzeit 16-Jährigen gehörten einer Gruppe an, die sich über soziale Netzwerke austauschte und den Tod von sogenannten Ungläubigen plant.
Unter starken Sicherheitsvorkehrungen wird sich morgen in Hamburg der Ministerrat der OSZE treffen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. US-Außenminister Kerry ist bereits angekommen. Insgesamt werden 50 Außenminister erwartet. Deutschland hat zurzeit den Vorsitz. Thema ist auch die Lage in der Ukraine. Die OSZE bemüht sich darum, gewalttätige Konflikte im Vorfeld zu verhindern und Lösungen zu finden.
Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat die Bundesregierung für einige Maßnahmen in der Flüchtlingspolitik gelobt, andere aber kritisiert. Das Institut, das aus dem Haushalt des Bundestages finanziert wird, legte heute dem Parlament seinen ersten Bericht vor. Lob gibt es für Integrationskurse, die Gesundheitskarte und Arbeitsmarktzugänge für Geflüchtete. Kritisiert werden Maßnahmen wie die Aussetzung des Familiennachzugs und beschleunigte Asylverfahren. Der Rundfunkbeitrag für Unternehmen ist rechtens. Das entschied heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Richter wiesen Klagen des Autovermieters Sixt und des Discounters Netto ab. Die Firmen hatten argumentiert, die Bemessung des Beitrages nach der Anzahl von Betriebsstätten, Beschäftigten und Firmenfahrzeugen sei unrechtmäßig. Unternehmen mit vielen Filialen würden klar benachteiligt. Im Norden Pakistans ist ein Passagierflugzeug abgestürzt und gegen einen Berg geprallt. An Bord der Maschine der Pakistan International Airlines sollen sich 48 Menschen befunden haben. Die pakistanische Armee hat eigenen Angaben zufolge 21 Tote an der Unglücksstelle geborgen. Es wird nicht mit Überlebenden gerechnet. Unter den Fluggästen sollen nach Medienangaben auch Ausländer gewesen sein. Das Auswärtige Amt geht nach bisherigen Informationen nicht davon aus, dass Deutsche an Bord waren. Und hier die Lottozahlen. 13, 18, 36, 40, 42, 48, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 8. Dezember.
Von Westen erreicht uns mildere Luft, sonst ändert sich im Süden und in der Mitte Deutschlands unter Hochdruckeinfluss wenig. Im Norden sorgen Tiefausläufer für wechselhafteres Wetter und dort fällt heute Nacht etwas Regen. Weiter südlich vielerorts neblig, gebietsweise auch klar. Morgen im Norden oft wolkenverhangen, in Küstennähe regnet es etwas, sonst abseits des Nebels meist freundlich, in der Mitte vor allem am Nachmittag zum Teil auch wolkig. Heute Nacht in der Nordhälfte frostfrei, sonst weiterhin minus Grade. Im Bergland morgen zum Teil zweistellige Werte bei Dauernebel, leichter Frost. Am Freitag im Norden und Osten etwas Regen, sonst meist freundlich. Auch am Wochenende liegen der Norden und Osten auf der wolkigen und teilweise nassen Seite. Richtung Süden bleibt es abseits des Nebels überwiegend freundlich.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Krieg in Syrien, wo ist eigentlich die Friedensbewegung geblieben? Und Rock'n'Roll im Weißen Haus, Elvis und Nixon im Kino. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.